Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hallo und herzlich willkommen zurück nach unserer wohlverdienten Sommerpause aus dem Jahre 2021. Katrin, ich habe mir gerade vorgestellt, dass diese Episode in 80 Jahren erst gehört wird, weißt du?
Finde ich super. Es ist zeitlos, Kim. Wir werden auch noch in ein paar Jahrzehnte natürlich gehört werden. Du kannst dir nicht vorstellen. Ach so, sollen wir uns kurz vorstellen für all jene, die jetzt neu einschalten?
Genau. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin nicht Katrin Jakob, sondern ich bin Kim Seidler und ich begrüße hier mit euch, liebe ZuhörerInnen, meine Lebensgefährtin für diesen Podcast, starke Frauen, Katrin Jakob.
Hallo, liebe Kim. Ja, ich freue mich wahnsinnig, wieder zurück zu sein. Ich habe euch alle, natürlich dich ganz besonders, sehr, sehr vermisst. Irgendwie hat man doch so eine Routine und man sieht sich regelmäßig und dann fällt das auf einmal weg. Aber ich muss auch sagen, es hat sehr, sehr gut getan, mal so ein bisschen rauszukommen, sich auch mal wieder durch so ein paar Blogs und Bücher zu wühlen, nach tollen Frauen zu recherchieren. Ihr habt uns ja auch trotzdem immer wieder mal was zukommen lassen an Ideen. Das war toll. Deswegen habe ich die Zeit schon auch ganz gut genutzt. Wie geht es dir denn? Und was hast du gemacht? Du bist ja auch umgezogen. Und wie geht's den kleinen Hundis und so? Wie hast du die Sommerpause genutzt?
Ja, ich habe die Sommerpause auch in der Hinsicht genutzt, das ganze Pensum so ein bisschen wegzuschaffen, was dann ja doch sich so ein bisschen gestaut hat. Und wir hatten zwischendrin auch mal kurz ein Update gemacht und gesagt, so ja, wie ist die Lage? Und ich bin sehr dankbar für die Sommerpause gewesen, weil, wie du schon gesagt hast, Umzug, dann die kleinen Welpies, die kleinen Rabauken. Wir haben sie, Bella ist eine Kandidatin, die unfassbar rumschreien kann wie nichts Gutes, in lustigen Tönchen. Und Emma trainiert auch gerade ganz fleißig ihre Stimme. Also das ist echt lustig. Aber natürlich kollidiert es so manchmal, gut, dass wir jetzt in einem Haus wohnen, die schreien unten rum und ich sitze oben dann in meinem kleinen Kämmerchen und arbeite vor mir her und denke so, oha, die arme Nala, die arme ja. Mama, ne, von den dreien. Aber es ist süß. Ja. Also das ist eine echt tolle Erfahrung. Welpen sind super lustig und witzig und so wie kleine Babys, gucken dich mit ganz großen Herzchenaugen an und das ist wirklich, wirklich ganz, ganz süß.
Ach schön, ja, das sind dann wirklich so Tiere, um die man sich kümmert. Das ist ja dann mal, wo man so merkt, okay, das ist Leben, das ist echt, ne? Und so vieles, was man sonst so tut und in seinem Hamsterrad so auch abarbeitet und so, nicht, dass unsere Jobs nicht wichtig sind, aber manchmal sind dann auch so viele Kleinigkeiten dabei, so viele To-Dos und dann fragt man sich schon, warum denn eigentlich? Und wenn man dann so Hunde sieht und sagt, so dafür mache ich das, das ist auch total gut, mal rauszukommen. Ja, wir haben für die Rückkehr jemanden gewählt oder ich habe sie mir rausgepickt, auch aus den Vorschlägen. Unter anderem hat sie nämlich Biene Hansen auf Instagram vorgeschlagen. Grüße gehen raus an Biene. Eine Frau, die jetzt vielleicht für den Start erstmal so thematisch sehr, sehr ein sehr schweres Thema mit sich bringt. Ne? Ist jetzt kein Puff-Puff. Du wirst ja nächste Woche jemanden vorstellen, der auf jeden Fall mehr Glitzer-Glamour mitbringt. Darum geht es ja auch nicht immer in diesem Podcast Glitzer-Glamour zu versprühen, aber diese Frau ist uns vorgeschlagen worden, da lebte sie noch. Es ist die Rede von Esther Bejarano, eine auch übrigens eine Sängerin, nächste Woche wirst du eine Sängerin vorstellen. Deswegen sage ich das, aber vorwiegend bekannt geworden als Holocaust-Überlebende, als eine Frau, die sich sehr stark dafür macht, dass das dieses Gedenken an die Shoah, an den Holocaust eben aufrechterhalten wird, um zu mahnen im Hier und Jetzt, dass es nie wieder passiert. Und wir haben.
Und ich mag sie jetzt schon und bin ein absoluter Fan von ihr, weil sie mein zweiter Name ist Esther und zwar auch Ach, mit wirklich? TH geschrieben.
Oh, ja. Das wusste ich gar nicht. Das war mir entfallen, liebe Kim. Es gibt doch immer wieder auch was wir übereinander lernen in diesen Podcast-Folgen. Genau. Ja, also sie, wir haben, ne, der Tag heute ist der 2. September und gestern war der Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Ich habe sie auch so ein bisschen aus diesem Grund mir gewählt, weil es einfach auch ein Datum ist als Mahnung und diese Frau war zeitlebens auch dafür da, daran zu erinnern, was damals passiert ist und wie es so weit kommen konnte. Aber vielleicht doch nochmal ganz klassisch, wie wir ja auch starten. Ah nee, bevor wir starten, wollte ich dich fragen, ob du mal in der Schule in einem Konzentrationslager warst, weil ich denke, jeder Schüler, jede Schülerin in Deutschland wird einmal mit der Schule in ein Konzentrationslager geführt, um eben auch mal dort an diesem Ort nochmal auch zu spüren, was es bedeutet hat, auch für die Insassen und Insassinnen von Konzentrationslagern. Habt ihr das mal gemacht? Seid ihr mit der Schule in ein Konzentrationslager gefahren?
Ja, das war Konzentrationslager Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg.
Mhm. Und genau, warst du nicht auch in Auschwitz? Also seid ihr nicht auch nach Auschwitz gefahren? Nach
Polen? Genau. Aber ich glaube, da war ich nicht mit der Klasse, sondern dann tatsächlich mit meinen Eltern.
Okay. Wir sind mit der Schule, war ich in Theresienstadt, das ist ja in der heutigen Tschechoslowakei nördlich von Prag, auf dem Weg nach Prag. Und ich bin selber in Jerusalem in Yad Vashem gewesen. Die Gedenkstätte ist jetzt eher eine Gedenkstätte, kein Konzentrationslager, aber da wird natürlich auch viel nochmal das Leben im Konzentrationslager auch porträtiert. Und ja, ich kann nur sagen, jede sollte diese Erfahrung einmal gemacht haben, zumindest in die Gedenkstätten zu fahren, um das nochmal, ja, zu sehen, die Fotos. Es wird irgendwann keine Augenzeugen mehr geben, die uns davon erzählen, was es für sie bedeutet hat. Und Esther Bejarano ist nun verstorben mit 96, aber sie hat das sehr eindringlich getan und es gibt noch ein paar Überlebende, die das nach wie vor tun und es werden immer weniger. Deswegen ist es wichtig, dass es solche Gedenkstätten gibt, um das eben auch nochmal vor Ort dann genauer zu erfahren. So.
Genau, also Massenmord in Form von industrialisierter Mord, ne? Also dass viele Menschen durch die, also es war ja wirklich das Töten dieser Menschen war wie eine Fabrik organisiert. Mhm. Ja, und jeder hat daran verdient. Und das macht es halt so pervers.
Naja, jeder hat daran verdient. Weiß ich nicht, ob ich die Formulierung jetzt so stehen lassen würde. Es hat
nicht jeder, du hast recht.
Also es gibt natürlich auch
viele. Und
in ihrer Biografie gibt es auch immer wieder so Punkte. Ne? Sie hat zum Beispiel auch für Siemens gearbeitet, also ZwangsarbeiterInnen. Es waren ja jetzt nicht nur Jüdinnen und Juden, die Zwangsarbeit leisten mussten, aber wie auch die Industrie Deutschlands von diesen ZwangsarbeiterInnen profitiert hat, das werden wir in dieser Folge jetzt nicht ganz besprechen können, aber zumindest kurz erwähnen. Aber ich fange jetzt erstmal mit einer etwas fröhlicheren Zeit in ihrem Leben an, nämlich mit ihrer Kindheit und Jugend. Also sie ist geboren als Esther Löwy am 15. Dezember 24 in Saar Louis.
Ganz kurz nochmal, Katrin, der obligatorische Hinweis, wir sind stets bemüht und Katrin hat auch sehr gut recherchiert, wir sind aber keine Journalisten, sondern möchten euch diese starken Frauen sichtbar machen und über sie berichten und regen zum Weiterrecherchieren an.
Definitiv, genau. Ich bitte euch auch, es ist mir besonders wichtig gewesen, diese Frau, so gut es eben geht, vorzubereiten, beziehungsweise ihren Werdegang und da auch nichts Falsches zu sagen, aber es kann mir natürlich auch passieren und ich danke dir, Kim, dass du da diesen Hinweis nochmal gegeben hast. Also fange ich an mit einer, mit ihrer Kindheit und Jugend. Wie gesagt, sie ist in St. Louis geboren, als viertes Kind des Lehrers Rudolf Löwy und Kantors. Also Kantoren sind so Vorsänger, Chorleiter, insbesondere auch in besonders im Judentum oder aber auch im Christentum. Also ne, es ist auf jeden Fall religiös geprägt. Der Rudolf Löwy stammt aus Thüringen. Stimmt nicht, die Mutter stammt aus Thüringen, Margarete Löwy. Esther war das jüngste von vier Geschwistern, wobei der jüngste Bruder angeblich von einer Haushaltshilfe vergiftet worden sein soll. Da habe ich jetzt nicht mehr zu gefunden. Das fand ich aber auch ganz dolle bedrückend. Die Familie ist 1925 innerhalb des damals vom Deutschen Reich abgetrennten Saargebietes nach Saarbrücken dann gezogen, da ihr Vater dort eine Stelle als Oberkantor bekommen hatte, also Esthers Vater. Und dort hat er auch an einer jüdischen Oberschule Religion unterrichtet. Der Vater hat sehr darauf gepocht, dass die Kinder Klavier spielen lernen, beziehungsweise hat selbstverständlich auch an der musikalischen Bildung der Kinder mitgewirkt und hat da sehr darauf gepocht. Und sie hat dann später gesagt, sie war von ihren Geschwistern war diejenige, die das auch noch so durchgezogen hat. Die anderen hatten da nicht so richtig Lust zu. Aber sie hat sowohl gut gesungen als auch Klavier gespielt, was ihr später, wie ich gleich noch sagen werde, dann in ihrem Leben tatsächlich ihr Leben gerettet hat. Esther beschrieb ihre Kindheit als total unbeschwert. Ich zitiere, wir haben früher ein wirklich schönes Leben gehabt in den jüdischen Gemeinden. Mein Vater war Kantor, wir haben einen koscheren Haushalt geführt. Obwohl meine Familie sehr liberal war, mit der Religion habe ich nicht so viel zu tun gehabt, aber kulturell hat mir das Aufwachsen in einem jüdischen Elternhaus sehr viel gebracht. Die Liebe zur Musik. Ich bin nicht zufällig Sängerin geworden. Also das beschreibt das schon eigentlich sehr schön. Und dann kam es dann, ne, wir sind jetzt im Jahr, oder ich springe in das Jahr 34, kam es auch im Saargebiet zu immer mehr antisemitischen Vorfällen, also noch relativ früh vor der Machtergreifung und auch vor Beginn des Krieges. Und da hat dann auch schon der Haushalt Löwy, also der Vater insbesondere 35, also ein Jahr später, das auch schon sehr zu spüren bekommen. Die jüdische Gemeinde in Saarbrücken schrumpfte weiter, also immer mehr Juden, denen es auch möglich war, sind aus dem Deutschen Reich geflohen. Und der Rudolf Löwy hat das aber nicht so richtig wahrhaben wollen. Der war ein absoluter Patriot und der hat auch im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz der ersten Klasse erhalten, also was ihn auszeichnet als besondere Leistung eben für das deutsche Volk erhalten zu haben. Und erhielt diesen Antisemitismus der Nationalsozialisten erstmal für so eine Phase und hat gedacht, okay, also das geht irgendwann vorbei und hat seine Familie im Grunde genommen, jetzt kann man ihm keinen Vorwurf machen, nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Und hat dann aber entschieden, nachdem das da in Saarbrücken immer schwieriger wurde, nach Ulm mit der Familie umzuziehen, wo er eben eine neue Stelle als Kantor bekam. Und Esther hat dann beschrieben, sie ist auf eine jüdische, ein sogenanntes Landschulheim gekommen, ist dort zur Schule gegangen und da, sie hat das noch nicht so als Kind so richtig mitgekriegt, was da jetzt eigentlich passiert in Deutschland und auch so diese Sorge darum, jüdisch zu sein. Und da begann das aber auch langsam für sie, weil sie merkte, okay, ich zitiere meine christlichen Freundinnen und Freunde, wollten dann auf einmal nichts mehr mit mir zu tun haben. Ne? Und das war natürlich irgendwie auch, das kann man als Kind kaum begreifen, was geht da eigentlich vor. Und dadurch, dass sie eben auf diese jüdische Schule gegangen ist, hat sie da dann trotzdem noch so eine Gemeinschaft gehabt. Und diese Schule war auch darauf ausgelegt oder hat das schon begriffen, dass möglicherweise Juden aus Deutschland fliehen müssen. Und da wurde wahnsinnig Wert gelegt darauf, andere Sprachen zu sprechen. Also Esther sprach schon sehr früh sehr gut Englisch, was ihr natürlich dann geholfen hat, als sie später tatsächlich auch das Land verlassen hat. Das war also ihr großes Glück, neben der Tatsache, dass dort auch viel Musik unterrichtet wurde. Sie hat auch schon als Kind wirklich ganz toll gesungen, hat gesteppt und ist so und hat deutsche Schlager gesungen und aber auch jüdische Lieder. Das war also wirklich noch so eine ganz unbeschwerte Zeit, bis dann 37 die beiden ältesten Geschwister von ihr geflohen sind, beziehungsweise das Land verlassen haben. Der älteste Bruder ging in die USA, die älteste Schwester nach Palästina, was ja dann später Israel wurde. Und die zweite Schwester ging auch dann später, die war also in so einem Vorbereitungslager für die Auswanderung nach Israel. Die hat es dann sozusagen geschafft. Nur Esther war alleine dann noch mit ihren Eltern, als sie nach Neu-Ulm umzogen. Also ist ein bisschen außerhalb von Ulm. Und die
hat
Mutter.
Hat man ihr eigentlich, Katrin, Entschuldigung, aber hat man ihr gesagt, warum die Geschwister jetzt plötzlich weg sind oder weggehen?
Das hat sie schon auch verstanden, genau. Zu dem Zeitpunkt hat sie geahnt, was da los ist. Und der Vater wollte das ja nicht so richtig wahrhaben, aber Esther hat das schon natürlich auch geahnt und verstanden. Die Mutter hat dann auch eine Depression bekommen, die kam da nicht so ganz mit klar. Die hat ihren Mann auch schon sehr viel früher dazu bringen wollen, zu gehen, weil sie das auch nicht mehr ausgehalten hat. Ne? Das ist, nimmt man ja auch so als Mutter dann von Kindern, die mit denen dann keiner mehr spielen will, in Anführungsstrichen, nimmt einen. Und die Kinder selber, die ältesten Kinder sind weggegangen und sie hat schon gemerkt, das ist hier, das wird eine Katastrophe sein. Und so kam es ja dann auch zumindest für die Eltern von Esther.
Naja, für Esther auch. Also die Erfahrungen, die sie gemacht hat, waren ja jetzt auch nicht witzig.
Nee, das stimmt, natürlich. Aber die Eltern sind tatsächlich umgekommen in einem Konzentrationslager. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, der Wendepunkt auch für den Vater zu verstehen, was da jetzt gerade passiert, war dann letztendlich die Reichspogromnacht am 9. November 38. Da hat er nun also wirklich auch endgültig die Hoffnung auf eine Besserung der politischen Lage verloren. Er wurde dann sogar verhaftet, entkam aber erst einer Überweisung in das Konzentrationslager Dachau, weil er Halbjude war. Also seine Mutter war Christin. Es ist übrigens auch so, dass im Judentum du nicht als
Jude eingestuft wirst, wenn nicht beide Eltern jüdisch sind.
Nee, wenn die Mutter
sind,
nicht jüdisch ist. Nur wenn die Mutter
genau.
Mit der Mutter geht das. Und das hat ihm dann tatsächlich auch eine Stelle in Zürich verwehrt. Da war eine Stelle frei als Kantor. Man hat ihn aber abgelehnt, weil er eben kein Volljude war. Ne? Und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen für das, was dann passierte. Und die Familie war dann auch natürlich erwerbslos. Also der Vater hat kein Geld mehr verdient. Das Schule wurde dann geschlossen. Und also das war schon auch eine schlimme Zeit. Der Vater wurde dann nach Breslau versetzt und Esther kam nach Berlin. Sie ist zu dem Zeitpunkt 12, 13. Und sie kam dann, um Jüdinnen und Juden vorzubereiten auf die Auswanderung nach Palästina, kam die auch in so Vorbereitungslager, so nannte man das. Und es gab in Brandenburg ein solches Lager, das nannte sich Gut Winkel, das der Jewish Agency for Israel angehörte. Und da ist sie erst hingekommen und ist aber dann von dort sie hat so ein bisschen Lagerhopping gemacht. Das klingt jetzt so ein bisschen verspielt dafür, dass das eigentlich für dieses junge Mädchen auch entrissen zu sein von der Familie auch schon eine unglaubliche Odyssee darstellte. Ne? Und sie ist ja dann erstmal nicht nach Palästina gegangen oder verschickt worden, sondern ist in Deutschland geblieben und auch als der Krieg anfing. Ne? Der Kriegsbeginn hat dann tatsächlich verhindert, dass sie nach Palästina ausreisen konnte. Sie ist in Deutschland geblieben und ist in ein weiteres Lager gekommen, Landwerk Neuendorf. Da hat sie dann auch Zwangsarbeit leisten müssten. Wir sind jetzt im Jahr 41. Das ist das Jahr, in dem die Judensterne eingeführt wurden. Also diese Markierung auch von Juden im öffentlichen Leben. Und dort hat sie über dieses Lager, ist sie vermittelt worden als Zwangsarbeiterin in einen Fleurop-Blumenladen in Fürstenwalde. Und hat dort Blumen gebunden.
Fleurop, ne?
Genau, ein bisschen so eine absurde Situation, zumal auch die Besitzer dieses Blumenladens alles andere als Nazis waren. Die haben sie sehr gut behandelt. Also sie knüpft da hinten Blumen und weiß nicht, was mit ihrer Familie ist und ist so von der Familie entrissen, aber hat eben in diesen Inhabern dieses Ladens wirklich auch zwei gute Menschen, die ihr auch dann mal Essen geben und sich damit selbst in Gefahr bringen. Und zu ganz Hochzeiten haben sie sie auch nach vorne in den Laden geholt, aber da sie nun diesen Judenstern trug, hat sich dann ein Kunde beschwert bei der Gestapo und hat gesagt, da ist ein Judenmädchen, die, von der will ich nicht bedient werden, ne? In was für einer Zeit man da lebt. Und dann kam die Gestapo und hat dann dem Besitzer gesagt, dass das Mädchen muss da hinten hin, ansonsten werden wir sie nach Auschwitz schicken und dich gleich mit. Und zu diesem Zeitpunkt war schon klar, also das ist ein Konzentrationslager, dass das ein solch massives Vernichtungslager war, das wusste man nicht, aber irgendwie war Auschwitz schon der Begriff für das absolute Elend Tod. Und nicht ganz, also nicht tot eben, aber da wusste man, wer dahin kommt, dem hat so gut wie das letzte Stündlein geschlagen. Also
ja.
dem Mann des Ladens blieb jetzt nun also nichts anderes übrig, als natürlich Esther da wieder zurück in die hinteren Kulissen zu verbannen. Aber ihr war es immer noch lieber, als woanders zu landen, ne? Die Eltern von Esther und Esther haben sich nie wieder gesehen. Es ist aber bekannt, dass sie 1941 ins Konzentrationslager kam und auch eine ihrer Schwestern, die kam im Dezember 1942 nach Auschwitz und sind dort auch ums Leben gekommen. Auf grausame Art und Weise, was Esther erst später erfuhr. Über die Ermordung ihrer Eltern hat sie einmal dann später in einem Interview gesagt, ich zitiere, ich wusste zunächst nicht, wie meine Eltern umgekommen sind. Ich habe es erst später erfahren. Ich fand ihren Namen in einem Buch, in dem die Transporte von Breslau nach Kovno aufgelistet waren. Die Nazis haben ja ihre Verbrechen bürokratisch festgehalten. Und wenn ich mir vor Augen führe, dass meine Eltern sich in einem Wald nackt ausziehen mussten, man sie mit anderen Opfern in einer Reihe aufgestellt, dann einfach abgeknallt hat und sie in einen Graben gefallen sind, das ist für mich das Schlimmste und viel grauenhafter als all das, was ich in Auschwitz erlebt habe. Bevor sie nach Auschwitz kam, also sie ist ja immer noch in diesem Landwerk Neuendorf und sie muss dann, beziehungsweise in diesem Florabladen und muss dann da irgendwann raus. Und dann wurde im April 1943 dieses Arbeitslager geschlossen und sie kam in das Berliner Sammellager in der großen Hamburger Straße. Das war mir auch nicht bekannt, das ist ja auch hier eine Straße mitten in Berlin-Mitte. Und von dort wurde sie am 20. April 1943 nach Auschwitz deportiert. Und es war so, sie hat das so beschrieben, ne, die kommen da an oder kamen da an in diesen Zügen auf der sogenannten Judenrampe. Es gab ja noch mehrere Rampen für andere, die dahin transportiert wurden, aber die Judenrampe war nun mal die größte. Und da hat man dann gesagt, also sie hat es so beschrieben, die Soldaten waren da eigentlich einigermaßen freundlich und haben dann gesagt, so ihr, alle die nicht laufen können und die irgendwie Hilfe brauchen, Kranke irgendwie, ne, alle die nicht so gut zu Fuß sind, die bitte einmal nach da und die laufen können nach da, ihr müsst zu Fuß gehen. Und es war dann so, dass diese Menschen, die nicht laufen konnten und zu schwach waren, direkt zum Gas gebracht wurden, aber das war denen
nicht klar, natürlich.
Natürlich nicht klar, genau. Das hat man dann auch erst später erfahren. Ne? Und man wurde dann rasiert und bekam eine Tätowierung. Und ihre Tätowierung, die sie sich in den 80er Jahren dann entfernen ließ, war die Häftlingsnummer 41948. Und sie hat dann dort wirklich auch Schwerstarbeit leisten müssen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin sagte, nämlich diese Musik, die hat ihr dann das Leben gerettet im wahrsten Sinne. Für einige der Blockälteste trug sie nämlich Lieder vor von Schubert, Mozart oder auch Bach und erhielt dann von denen zusätzliche Essensrationen. Das heißt, sie hat es also geschafft, trotzdem bei Kräften zu bleiben und hat dann tatsächlich, die haben dann gesagt, okay, das Mädel singt so gut, wir machen hier ein Orchester auf, ein Mädchenorchester. Und das Klavier war schon belegt, aber man brauchte das Klavier gab es gar nicht. Und sie sollte Akkordeon spielen, genau, und hatte das noch nie gemacht. Und hat dann tatsächlich sehr schnell einfach aus der Not heraus sich selber das Akkordeonspielen beigebracht und wurde dann Teil dieses Mädchenchors und ist auch so der Schwerstarbeit dann entkommen. Ne? Also sie, was heißt entkommen? Sie hat auf jeden Fall da
am Anfang musste sie ja schon Steine schleppen, genau, aber genau. Du hast schon recht, durch das Mädchenorchester, das hat sie über zum Überleben gebracht, während andere Häftlinge in die Gaskammer geführt wurden, hat sie dann gezwungenermaßen durch die SS fröhliche Märsche dann gespielt, ne?
Genau. Mhm. Und das war auch dann absurd, ne? Also ja. Die mussten auch dann Märsche spielen, wenn die, das haben die ja immer so sind die ja verfahren. Genau. Diese Leute sind, die zu schwach waren zum Laufen, die saßen auf den Waggons und am Rande wurde dann gespielt. Also für die Abtransportierten und die haben dann natürlich gedacht, wow, super. Was ist denn hier? Das ist ja toll. Hier wird Musik gespielt und haben aber nicht geahnt, dass sie jetzt gerade in den Tod fahren. Ne? Und es war auch so, Esther wurde auch dann später mal in einem Interview gefragt, ob sie diesem Dr. Mengele begegnet ist, also der grausame KZ-Arzt. Und sie sagte ja. Dem ist sie begegnet, also ein großgewachsener, gut aussehender Mann, der dann einfach kam und immer so rechts und links gesagt hast, du kommst ins Gas, du nicht. Und das hat sie mitgekriegt auch, ne? Und das haben einige, weil sie nicht wussten, also sie mussten immer antreten, haben das nicht ausgehalten. Es haben sich sogar auch Mitinsassen dann das Leben genommen, weil sie es nicht ertragen konnten, zu wissen, wann der Mengele sie aus der Menge zieht und ins Gas führt. Die haben sich dann an den Stacheldraht geworfen, der elektrisch war, und haben sich so dann so selbst das Leben genommen, ne, weil sie das nicht ertragen konnten. Und ne, das ist alles so, diese Musik, die einerseits ihr das Überleben sichert, aber auch gleichermaßen der Soundtrack des Todes ist für andere. Ne? Also sie hat dennoch auch Zeit ihres Lebens gern gesungen und hat diese Liebe zur Musik nie verloren, aber das muss man sich einfach vorstellen, was das bedeutet haben muss, für diese Menschen da in dieser Situation zu leben. Sie ist trotzdem erkrankt, sie hat zwar genug zu essen bekommen, aber sie hat dann Typhus bekommen, so eine schlimme bakterielle Infektion, und wurde dann auf die Krankenstation verlegt. Und es gab aber dann auch tatsächlich SS-Angehörige, die gesagt haben, das Mädchen muss gerettet werden, die singt so gut, bringt sie mal auf die christliche Krankenstation, und hat dann dort eben eine bessere Versorgung erhalten. Wer weiß, was passiert wäre. Ne? Also es sind noch diverse Krankheiten, die ihr dann widerfahren sind, an denen andere, die eben auch nicht mehr so bei Kräften waren, dann gestorben sind. Ne? Ein halbes Jahr, nachdem sie Teil des Orchesters wurde, hat man Juden mit arischem Blut gesucht in Auschwitz. Und da hat sich Esther gemeldet, weil sie wusste, sie ist nun ein Viertel arisch, weil ihre Großmutter väterlicherseits nun Christin war. Und das ist auch anerkannt worden. Und das bedeutete, dass sie mit 17 anderen Frauen im November 43 ins KZ Ravensbrück verlegt wurde, was also weniger, also kann man kaum sagen, aber weniger ein Vernichtungs- als ein Arbeitslager war, so wie ich das verstanden habe. Und dort hat man eben als Zwangsarbeiterin im Siemenslager gearbeitet. Das hatten wir auch Anfang erwähnt, ne, dass die deutsche Industrie von diesen Zwangsarbeitern sehr, sehr wohl profitiert hat. Und dort hat sie Montagearbeiten durchgeführt und hat dann später auch gesagt, sie hat dann manchmal mit Absicht auch Schalter falsch zusammengebaut, weil das war ihre Form der Sabotage, der Widerwille in ihr. Dem hat sie dadurch Ausdruck verleihen können, ne, auch wenn das nur klein war. Und nach 2 Jahren Arbeit wurde sie im Januar 45 tatsächlich arisiert. Also das heißt, man hat ihr den Judenstern abgenommen. Und es gab ja damals nicht nur Judensterne. Ich kann euch nur bitten, einmal zu recherchieren, was es alles für Kennzeichnungen gab. Welche Farbe, welches Dreieck, welcher Winkel, wie auch immer. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der rote Winkel war der, den politische Gefangene tragen mussten, also rot vermutlich für den Kommunismus oder den Sozialismus. Und so konnte sie eben den letzten Weg des Krieges, wir sind jetzt schon Anfang 45, dadurch ein bisschen erträglicher gestalten. Sie durfte zum Beispiel Essenspakete bekommen und hat Kleidung erhalten und hatte dann eben auch mehr Freiheiten in diesem Lager, bis es befreit wurde von der Roten Armee. Also die sind von den Russen befreit worden. Sie hat, bevor die Alliierten kamen, hat sie noch an den berüchtigten Todesmärschen von KZ-Häftlingen teilnehmen müssen. Von Ravensbrück marschierte man ins KZ-Außenlager Malchow und dann weiter weg von der Front. Und zwischen Karow und Plau am See, also wir sind ja immer noch im
Ludwigslust-Parchim, ne? Mecklenburg-Vorpommern.
Ach so, okay. Ja. Konnte sie fliehen eben von diesen Todesmärschen und hat dann in Lübz die Befreiung durch, ach nee, stimmt gar nicht, guck mal, 3. Mai 45 durch die Befreiung durch US-amerikanische Truppen dann erlebt und ist dann erst in ein Lager gekommen bei Lüneburg, also in Niedersachsen, ein sogenanntes Displaced Persons Camp, und dort hat sie dann die Möglichkeit gesucht, eben aus Deutschland auszureisen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Sie ist auch in Deutschland dann noch so ein bisschen von A nach B, ist nach Frankfurt am Main getrennt und hat dann noch versucht, die Adresse ihres Bruders in den USA herauszufinden und wollte dann aber nach Palästina ausreisen und ihre Schwester Tosca dort ausfindig machen und hat es dann auch tatsächlich geschafft, Ende 45, ich glaube im September, dann nach Haifa ausgewandert, und da war sie auch erst in einem Aufnahmelager und von dort aus wurden dann die Juden verteilt im Land. Ne? Sie kam auch erst in einen Kibbutz, so eine Art Kommune, Kollektivsiedlung in Israel eben, und hat ein gemeinsames Eigentum und hat sozusagen basisdemokratische Strukturen. Und ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen abzurunden. Es hat noch ein bisschen gedauert, ne, bis der Staat Israel gegründet wurde. Die Haganah, also die paramilitärische Organisation, die jüdische oder zionistische Organisation, hat dann gegen die aufständischen Araber gekämpft und man hatte eigentlich einen Aufteilungsplan. Es sollte ein Teil den Palästinensern oder den Arabern zugeteilt werden und ein Teil eben den Juden. Und das hat ja dann, wie wir wissen, nicht geklappt. Im sogenannten Befreiungskrieg oder Unabhängigkeitskrieg war sie tatsächlich auch in so einem Soldatencamp und hat dort gearbeitet.
Zigarettenfabrik war das, ne? Also sie wollte ja erst ein Gesangsstudium machen, das ging aber nicht, hätte sie irgendwie ein bisschen warten müssen, und dann ist sie in der Zigarettenfabrik, hat dort gearbeitet und ist da dann auf diese Untergrundorganisation Lechi gestoßen, mit der sie aber gar nichts zu tun haben wollte, weil die halt für terroristische Anschläge gegen die britische Mandatsherrschaft über Palästinenser verantwortlich waren.
Sie war, also gut, dass du das sagst, das war mir gar nicht so bewusst oder das wusste ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass sie dieser zionistischen Idee, dass Israel gehört den Juden, das hat sie nie gut gefunden. Sie wollte eigentlich immer diese Koexistenz Palästinenser, Juden sozusagen in diesem Land. Das wollte sie eigentlich, und so dieses, das Israel, wie es dann wurde, das war ihr nicht. Vielleicht war es auch einfach dieses von dem einen Krieg ins nächste. Weißt du, du kommst aus diesem Deutschland, in dem du nicht gewünscht bist, und dann da unten wieder Krieg um Land mit den Menschen dort vor Ort. Es war ihr alles zu viel. Das Einzige, was ihr natürlich diese Zeit, auch die erste, dann das wirklich schön gestaltet hat, war, dass sie dort ihren Mann kennenlernte, Nissim, den sie...
Bejarano,
genau. In den sie sich Hals über Kopf verliebte und mit dem sie dann auch eine Familie gründete, ihn heiratete und so. Und die haben erst eine ganze Weile dann in Israel gelebt und sind aber dann wenig später, also ihr müsst euch einfach noch ein bisschen mal diesen Werdegang dieser Frau anschauen und mehr lesen, mehr zu ihr erfahren. Es gibt auch sehr schöne Interviews mit ihr, und wo auch so dieser Humor von ihr, ich hatte das vorhin zu dir gesagt, ne, bei diesem ganzen bedrückenden Thema, war das trotzdem eine Frau, die sehr lustig war und sehr humorvoll und sehr kämpferisch. Und das war aber natürlich in dieser Zeit unmittelbar auch nach dem Krieg gar nicht so. Also sie hat auch selbst beschrieben, wie sie ganz lange überhaupt nicht über diese Zeit sprechen konnte und ihr das quasi so die Kehle zuschnürte und sie permanent auch weinen musste. Das änderte sich dann, als sie mit ihrem Mann dann beschloss, of all places, sie suchen sich welches Land aus, um aus Israel wegzugehen, Deutschland, ne? Also das man hat sie dann auch gefragt, warum um Himmels Willen Deutschland? Und sie sagte, ja, das war das Land, was ich kannte und wo sich wieder was aufbauen. Also auch vielleicht die Hoffnung, dass sich was geändert hatte in diesem Land. Aber es war natürlich total schwer, weil ihr Mann sprach kein Deutsch, ihre Kinder sprachen kein Deutsch. Sie haben sich Deutschland ausgesucht und sind zurückgegangen, ne, und haben dann sich in Deutschland, sind dann relativ schnell, ich glaube erst zurück nach Saarbrücken und dann aber nach Hamburg, sind dann in Hamburg gelandet, wo sie auch bis zum Schluss lebt und haben sich da erst so verdingt, als ich glaube, der Mann hat dann irgendwie eine Wäscherei betrieben, einen Hähnchengrill, die haben da eine Disco gehabt.
Lastwagenfahrer
erst, genau. Ne? Sie hatte da eine Boutique und
sie war Musiklehrerin auch noch, der hat ja auch alle möglichen Jobs gemacht, genau, ne? Von Kindergärtnerin über Kellnerin, über Musiklehrerin, Blockflötenunterricht. Wahnsinn.
Ja, total. Also sie hat dann auch weiter und auch bis zu ihrem Tod war sie als Sängerin tätig, ne? Aber vielleicht nochmal kurz zu diesem Moment, wo sie dann festgestellt hat, jetzt muss ich politisch was sagen, war, als sie auf einen Nazi, also einen Altnazi traf, der sagte, dass in Auschwitz, die Menschen, die in Auschwitz gesessen hätten, wären eben Verbrecher gewesen. Und da hat sie dann gespürt, so, ich kann nicht mehr, es muss raus. Ne? So, da hat sie so ihre politische Stimme wieder erlangt und hat dann von da an angefangen, sich auch wirklich zu engagieren. Sie schloss sich der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten an. Dort wurde sie auch Ehrenvorsitzende und in den 80er Jahren vor allem hat sie angefangen, sich intensiver zu engagieren. Also sie hat mit diversen Künstlerinnen und Künstlern Kontakt aufgenommen, war auch in ihrer Funktion als Sängerin immer ein Stück weit politisch, beziehungsweise hat sich da auch positionieren wollen, ne? Und hat auch auf Jiddisch Lieder veröffentlicht und hat 86 dann das Auschwitz-Komitee für die Bundesrepublik Deutschland gegründet, das sich jeden Samstag erst in ihrer eigenen Wohnung traf. Und das Komitee, das eben noch heute existiert, sieht sich, wie es hier heißt, dem Schwur von Buchenwald verpflichtet. Und was das ist, das könnt ihr gerne selber noch recherchieren. Ich muss jetzt zum Ende kommen, ne? Sie hat Bildungsreisen eben in die Konzentrationslager organisiert, Zeitzeugengespräche. Ihr war es total wichtig, dass diese Erinnerungskultur gepflegt wird und dass eben auch die jungen Leute davon erfahren. Ich meine, ich habe dich eingangs gefragt, ne, habt ihr in der Schule ein KZ besucht und wie ausschweifend war die Erinnerung im Geschichtsunterricht? Also bei mir war es ganz, ganz viel. Wir haben das sehr intensiv getan und war auch wichtig. Und Esther sagte dann mal ein Wort an die Jugend, ihr tragt keine Schuld für das, was passiert ist, aber ihr macht euch schuldig, wenn es euch nicht interessiert. Und das war eben in ihrer Funktion als eben Vorsitzende oder Vorstand dieses Komitees ein unglaubliches Anliegen. Und sie hat am Ende ihres Lebens auch dann noch im Zuge auch der in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise, als sie nach Deutschland kam und dieser Fremdenhass weiter aufkam, im Übrigen ja nicht nur gegen vorwiegend aus muslimischen Ländern stammenden Flüchtlingen, die in unser Land kamen, sondern aufkommender Antisemitismus, hat sie dann mahnend diesen Zeigefinger gehoben und hat gesagt, Leute, es kann wieder passieren. Es ist passiert damals und es war unvorstellbar und es kann wieder passieren. Und wir müssen, ihr müsst hier das Erinnern aufrechterhalten. Und nun ist sie vor ein paar Monaten, am 10. Juli, leider verstorben. Ich könnte noch so viel sagen, ne? Also was sie auch in ihrer Tätigkeit, also sie war ja auch noch Teil am Ende in dieser Rap-Gruppe, Microphone Mafia, aber sie hat da irgendwas anderem, genau. Also sie hat ja bis zum Schluss mit anderen KünstlerInnen zusammen, also die haben gerappt und sie hat gesungen, aber auch gesprochen. Also sehr politisch, hört es euch einfach mal an. kann nur sagen, oder lest ihr Buch Erinnerungen vom Mädchenorchester in Auschwitz zur Rapband gegen rechts, ihre Autobiografie und wurde natürlich.
Und ich finde auch, dass sie immer sehr, also klar kommuniziert hat und auch ihre Kommentare abgegeben hat.
Total.
Ich erinnere auch noch, als zum Beispiel das Lied 0815 von Kollega und Farid Bang bei der Echo-Verleihung, da gab es ja diese Textzeile, mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen. Und da hat sie wirklich kritisiert und dann kam irgendwie so von Farid Bang um die Ecke, tut mir total leid, stimmt schon irgendwie geschmacklos, aber wollen wir nicht ein gemeinsames Lied dann zusammen aufnehmen? Und da hat sie dann Nein gesagt. Ne? Also da ist sie dann klare Kante und sagt halt so, also nee, mit dir definitiv nicht.
Nee.
Also wer alleine schon so eine scheiß Textzeile schreibt mit dir, also bessere Worte gefunden auf jeden Fall, aber ja.
Ja, also es gibt diverse Fälle, ne, wo sie sich zu Wort meldete und sagte so, Leute, das geht so nicht. Und sie hat das aber auch, und ich finde, das hast du ganz richtig gesagt, diese klaren Worte, und das heißt nicht, du kannst mich mal im Sinne von klar, sondern sie hat auch eine Sprache gehabt, die war nicht kreischend oder schreiend, ne? Die war einfach wohl formuliert. Das war so klar und verständlich auch für jeden, ne? Mahnend, aber auch mit einer Ruhe, die ich wirklich bemerkenswert fand. Und es gibt auch ein, zwei Podcasts mit Interviews von ihr. Hört gerne mal rein. Ich würde mal einen mit hier in die Shownotes auch reinnehmen. Und also sie wird sehr fehlen, denke ich, ne? Und zumal sie eine der wenigen war, die das Leid eben vor Ort live erleben musste, ertragen musste.
Am eigenen Körper auch, ne? Genau. Ja.
Und am Ende sei nochmal gesagt, starke Frau, ne? Also die Frau war 1,47 groß. Also eine unglaublich zarte, kleine Person, die Steine geschleppt hat und der man Respekt zollen muss, nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen ihrer Größe, wenn du weißt, was ich meine, oder wenn ihr wisst, was ich meine. Und es war für mich schon eine sehr emotionale Folge, muss ich sagen. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum Ende. Esther Bejarano, rest in peace. Genau.
Lieben Dank, Katrin, fürs Vorbereiten und Vortragen. Ich habe jetzt größtenteils eigentlich nur gelauscht und fand das total spannend und musste auch immer ein bisschen, ich hatte ja mal irgendwann meine Oma aufgenommen, die auch zum Beispiel viel über diese Kinderlandverschickung auch gerne erzählt oder auch berichtet und eine andere tragische Kindheit hatte. Ja, ich muss auch so ein bisschen an, wir hatten ja mal den Bertini-Preis gewonnen mit der Schule, weil wir Janusz Korczak-Mensch als Theaterstück inszeniert hatten. Das war damals von Ralf Giordano in Hamburg ein Preis, der ausgelobt wurde an Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Ja, Esther Bejarano, eine wahnsinnig, du siehst, ich hastel mich jetzt irgendwie hier so von einem Anekdötchen zum nächsten und kann eigentlich gar nichts dazu, noch keinen Mehrwert liefern, ehrlich gesagt. Mich hat das jetzt gerade ein bisschen geplättet. Und nochmal sehr, sehr gut. Ich glaube,
das muss natürlich so ein bisschen sacken. Ne? Aber wie gesagt, es lohnt sich trotzdem, wer mag und auch diese Frau mal so in ihrem Reden und so das mal spüren möchte, auch, dass sie auch sehr komische, also im Sinne von lustige Seiten hatte, tut das mal. Das ist wirklich schon sehr beeindruckend. Und nächste Woche wird es ja dann doch auch wieder ein bisschen, ich sage jetzt mal, fröhlicher, ne? Also du wirst leichtere Kost, ne? Wen wirst du vorstellen, Kim? Ich hätte ja schon angeteasert.
Beyoncé. Da sie tatsächlich ebenfalls eine starke Frau ist, natürlich in der heutigen Zeit und ihrem Schaffen und Tatendrang. Jetzt haben wir eine weitere Musikerin neben Whitney Houston, J.Lo und Esther Bejarano letztlich auch, aber eine andere Form von Musikerin. Genau, die stelle ich dir auf jeden Fall vor. Ist leichter, definitiv leichter in der Kost.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und danke dir und euch fürs Zuhören, für eure Zuschriften immer wieder. Nochmal vielen Dank an Biene. Ich hatte Esther Bejarano gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber es hat wirklich, das war sehr bereichernd, fand ich jetzt für mich. Ich hoffe für euch da draußen auch. Und ich freue mich auf nächste Woche und überhaupt darüber, dass wir zurück sind aus der Sommerpause und euch viele weitere tolle Frauen vorstellen werden.
Oh ja.
In diesem Sinne, seid lieb zueinander, geht wählen. Also noch könnt ihr ja nicht, aber damit kann man auch seine politische Stimme zum Ausdruck bringen, was wichtig ist, um rechte Kräfte zu verhindern.
Bitte? Oh ja. Mhm. Briefwahl kann man ja auch beantragen, genau. Wir wollen ein demokratisches Land behalten, gerade jetzt nach dieser Episode mehr als deutlich, warum und warum es so wichtig ist, Demokratie zu leben und da den lauten Stimmen, die aus dem
rechten Lager kommen, verstärkt Einhalt zu gebieten oder
Danke.
Genau.
Wir können auch so mal eine Podcast-Episode machen. Ich starte einen Satz und du beendest ihn.
Wir sind schon ein eingespieltes Team und auch wenn wir jetzt so lange Pause gemacht haben, freut es mich trotzdem, wenn wir das damit dann auch ein bisschen beweisen können, liebe Kim, fand ich jedenfalls. Also, danke euch allen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.